Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich bin heute nicht alleine, sondern habe mir einen wohlbekannten Gast eingeladen, nämlich von unserem Kooperationspartner Clubfans United, den Stefan Helmer. Hallo Stefan.
Hallo, grüß dich.
Ja, der erste FC Nürnberg hatte die Ehre, den dritten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga mit dem Montagsspiel abzuschließen. Jedenfalls vorerst, denn das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue wurde verschoben, da sich das Team aus dem Erzgebirge geschlossen in Quarantäne begeben musste. So erhielt der Club die Chance, sich mit einem Sieg gegen die Lilien an die Tabellenspitze zu schießen. Aus der vergangenen Saison wissen wir ja schon, dass Spiele gegen Darmstadt selten mit Toren geizen. In der vergangenen Saison erreichte der Club beim 3:3-Spektakel am Böllenfalltor einen Punkt, musste dafür aber das Heimspiel mit 1:2 verloren geben. Stefan, Trainer Robert Klaus ließ seine Startelf gegenüber dem 1:0 gegen Sandhausen unverändert und schickte damit zum zweiten Male hintereinander ein Team ohne jegliche Neuzugänge aufs Feld. Kam das für dich überraschend oder hattest du mit einem Wechsel gerechnet oder dir sogar einen erhofft?
Nee, kam überhaupt nicht überraschend, vor allem nachdem Scheffler immer noch verletzt ist, Köpke ja auch dann angeschlagen war und nicht spielen konnte. Da wären bloß vorne Optionen eigentlich offen gewesen und die waren verhindert. Deswegen hat es mich nicht verwundert, dass dieselbe Startelf aufs Feld gegangen ist.
Ja, zumal man ja sagen kann, never change a winning team. Sie haben es ja gegen Sandhausen gar nicht so schlecht gemacht. Auch im 20er-Kader selbst gab es nur zwei Änderungen. Für Knote und den verletzten Köpke standen erstmals Chilibi und Misicjan wieder im Aufgebot. Es gab also am Deadline Day, also keine großen Überraschungen, aber dazu kommen wir später nochmals kurz. Der 1. FC Nürnberg erwischte gestern dann gleich einen Start nach Maß, oder Stefan?
Ja, war auch für mich überraschend. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, war der Ball im Netz. Ja, so wünscht man sich, dass das ein Spiel losgeht. War auch eine super getimte Flanke, guter Laufweg, auch von Hack und Flugkopfball in der zweiten Liga, sieht man auch nicht so oft. Perfekt reingesetzt, der Torwart ohne Chance. Das sah sehr vielversprechend aus und machte Lust auf mehr, was aber dann ja leider nicht so gekommen ist.
Ne, du sagst es gerade, also wirklich Sicherheit hat es dem Club nicht so wirklich gebracht. Im Gegenteil, ich persönlich hatte dann so ein bisschen den Eindruck, als dass Darmstadt ja so ein bisschen gekitzelt wurde und dann ja fast schon wütend das Spiel übernommen hat.
Ja, es ging so stückchenweise, es wird immer mehr so das Heft des Handelns in die Hand genommen, hatten dann irgendwann auch, ich glaube, 70% Ballbesitz, konnten aber Gott sei Dank nicht so viele Torchancen rausspielen. Ich meine, da waren zwei, drei gefährliche Dinge dabei. Der Kopfball nach einer Ecke von Dursun, glaube ich. Dann noch ein Weitschuss von Kempe und der Ball, der natürlich glücklich an den Pfosten ging und nicht ins Tor kullerte, wie es auch schon in anderen Spielen passiert ist. Ja, also es lag ein Tor für Darmstadt in der Luft und der Club hatte wirklich Probleme, sich da aus der Umklammerung zu lösen. Ich denke, sie haben es eigentlich ganz gut verteidigt, aber du kannst natürlich nicht über 90 Minuten nur verteidigen, du brauchst auch irgendwann mal Entlastung.
Ja, zumal ich auch so ein bisschen den Eindruck hatte, als dass im Gegensatz zu den Spielen in Regensburg und gegen Sandhausen dir die Abstände zwischen den Linien nicht so wirklich hundertprozentig gepasst haben. Da war sehr, sehr viel Luft, dass man Darmstadt auch ziemlich viel Platz gelassen hat.
Ja, das stimmt. Zum anderen war es auch dann oftmals in der Vorwärtsbewegung, wie auch schon in Regensburg, so viel zu hektisch. Ne? Viel zu hektisch nach vorne spielen. Hat dann auch oft mal mit dem langen Ball wieder was versucht. Das haben die Darmstädter eigentlich meist ganz gut abgefangen. Ja, war schwierig. Ich habe dann irgendwann die Halbzeit herbeigesehen und habe gedacht, jetzt muss mal ein Cut her. Jetzt muss die Halbzeit kommen und jetzt muss mal eine Ansage vom Trainer kommen und hatte die Hoffnung eigentlich, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird.
Ja, zwei Szenen würde ich ganz gerne noch ansprechen. Das eine war gleich in der fünften Minute, als Skarke abgezogen hatte und Martinha erneut einen Ball nach vorne hat abprallen lassen. Der Nachschuss von Kempe dann aber über den Kasten ging. Kreidest du das Martinha ein bisschen an, zumal es nicht das erste Mal ist, dass er einen Ball nach vorne hat abtropfen lassen?
Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, wenn nichts passiert, dann sagt man meistens Schwamm drüber. Umgekehrt muss man auch sagen, dass er den einen oder anderen Ball dann in dem Spiel auch gut rausgeholt hat. Also, ja, wir kennen Martinha, wir kennen seine Stärken, wir kennen seine Schwächen. Da würde ich jetzt auch nicht weiter drüber diskutieren, weil nochmal eine Torwartdiskussion, so wie letztes Jahr oder so ein Torwartproblem, möchte ich nicht in dieser Saison erleben.
Ja, wie du schon sagst, also er hat ja zwei tolle Paraden dann noch gehabt. Das eine war, glaube ich, ein Kopfball von Dursun und einmal noch ein Schuss, den er dann schön zur Seite geklärt hat. Also ich sehe das Ganze auch nicht so tragisch und er hat ja beim Kicker auch eine relativ gute Note bekommen, 2,5. Also glaube ich nicht, dass wir da wirklich eine große Diskussion aufmachen müssen. In der 23. Minute hatten wir dann noch einen wirklich schönen Konter, direkt im Anschluss an eine Ecke von Darmstadt. Der lief dann über Dovedan nach vorne und die Kollegen von KADEP haben es im Podcast so schön gesagt, ich glaube der Uli Diekmeyer war es, in dem Moment hat Dovedan dann irgendwie alles falsch gemacht, was er nur falsch machen konnte.
Er hat das Denken angefangen, glaube ich.
Ja, genau. Und hat dann Hack auch ziemlich schlecht bedient und der konnte dann ja mit dem Ball nicht wirklich was anfangen. Das wäre natürlich eine schöne Chance gewesen, Darmstadt da nochmal so einen kleinen Genickschlag zu verpassen. Aber ist leider nichts
draus geworden. Er hätte, glaube ich, einfach durchsprinten müssen und dann zurück ablegen in die Mitte. Das wäre, glaube ich, die bessere Option gewesen. Aber man hat dann wirklich gesehen, er hat dann irgendwann im Laufen das Denken und das Gucken angefangen und dann war der Drops eigentlich schon gelutscht.
Was allerdings schön in der ersten Halbzeit anzusehen war, war die Tatsache, dass sie immer wieder versucht haben, schnell von hinten rauszuspielen und den Ball schön durch die Gasse zu spielen und steil nach vorne zu gehen.
Ja, dem Willen will ich ihn auch gar nicht absprechen. Also da bin ich weit davon entfernt. War natürlich auch ein guter Gegner an dem Abend. Ne? Also Darmstadt darf man auch nicht da außer Acht lassen. Die haben auch eine richtig gute Zweitligatruppe. Mit vielen erfahrenen Spielern, die da vorne mit drin sind, Kempe, Dursun und so weiter. Die wissen auch, wie man in der zweiten Liga Fußball spielt und die haben es dann halt auch einfach richtig gut gemacht und unsere jungen Spieler, auch wenn da einige von denen auch letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt haben, denen fehlt halt da irgendwo die Erfahrung dann auch, wie man mit solchen Spielsituationen umgeht und wie wir es auch in der letzten Saison schon die Diskussion hatten. Ich meine, wir spielen mit dem gleichen Kader, der letzte Saison fast abgestiegen wäre, der in der 95. Minute in der dritten Liga war, in der Relegation. Also da kann man auch nicht viel erwarten oder nicht zu viel erwarten. Und uns fehlt halt, glaube ich, immer noch so ein Ruhepol im defensiven Mittelfeld, der so ein Spiel halt auch mal lesen kann. Und der dann vielleicht auch mal das Tempo vom Gegner rausnimmt und mal eine ruhige Kugel schiebt. Das fehlt uns. Das hat man auch in dem ganzen Spiel, glaube ich, gesehen. Und so hängst du dann halt irgendwann in den Seilen.
Ja, wir sind dann gleich zurück und schauen uns mal an, ob die zweite Halbzeit dann ähnlich rasant verlief wie die erste. Das alles hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir sind zurück bei Total Beglubbt. Mein Gast ist noch immer Stefan Helmer von Clubfans United. Stefan, die 1:0 Halbzeitführung war angesichts der Anzahl der Chancen für Darmstadt schon sehr glücklich. Der Club musste sich ja auch mit einem Ballbesitz von nur rund 30% begnügen und machte den Eindruck, als könne er den Lilien nicht so wirklich genügend Paroli bieten, oder?
Ja, wie ich vorhin schon sagte, ich habe mir ja den Halbzeitpfiff herbeigesehnt, weil es musste irgendwann mal ein Cut herkommen und mal eine Pause herkommen und auch eine Halbzeitansprache herkommen, die dem Ganzen dann vielleicht Einhalt gebietet. Aber es ging ja in der zweiten Halbzeit leider so, wie die erste aufgehört hat.
Ja, es hat dann auch nicht wirklich lang gedauert, bis dann in der 56. Minute das Tor fiel. Wie hast du die Entstehung gesehen?
Ja, Kopfball war das, glaube ich. am Ende macht man da, glaube ich, die Mühlen einen Vorwurf, aber wenn man da mal genau hinguckt, ich glaube, Hack gegen Hermann war das, der da den Ball dann auf Dursung bringt. Hack steht halt auch bloß daneben und guckt zu. Ne? Sieht halt auch nicht, dass da ein Meter neben ihm ein Gegenspieler steht, der an den Ball geht. Und da hätte meines Erachtens, Hack ist ja gar nicht hochgesprungen, ist jetzt auch kein Defensiver. Der hat vielleicht wahrscheinlich auf den Konter spekuliert und das war, glaube ich, der Fehler. Er hätte da vielleicht mehr ein bisschen defensiver denken müssen. Mühl verliert dann den Dursun aus den Augen, ja, und dann aus der kurzen Distanz mit dem Hinterkopf rein, tja. Da war es dann passiert und man muss dann auch einfach mal zugestehen, es war auch hochverdient für Darmstadt.
Ja, absolut hochverdient und man muss auch sagen, Dursun hat sich in den letzten ein, zwei Jahren wirklich zum Top-Stürmer in der zweiten Liga entwickelt und da merkst du dann natürlich schon die individuelle Klasse.
Die uns da eben vorne fehlt, ja.
Genau. Da hoffen wir immer noch auf Manuel Schäffler, dass der schnellstmöglich dann fit wird. Ja, nach dem Spiel war Trainer Klaus ziemlich verärgert über das Zustandekommen des Tors, weil die Mannschaft seinen Plan, bei Standards dann wirklich auch in die Manndeckung zu gehen, nicht umgesetzt hat. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, es war nicht nur ein individueller Fehler, sondern gleich mehrere. Aber was mir im Nachgang dann eben positiv aufgefallen ist, das ist, glaube ich, zum ersten Mal seit einigen Jahren mal wieder, dass ich einen Trainer höre, der wirklich auch mal sagt, was schiefgelaufen ist und nicht immer diese Schönmalerei betreibt. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, das ist mir gleich nach dem Spiel, als ich die PK gesehen habe, aufgefallen. Das war ja eher so, dass die letzten Trainer sich immer dann vielleicht auch ein Stückchen zu weit vor die Mannschaft gestellt haben und ein bisschen zu weit ihr System, ihre Taktik verteidigt haben oder es versucht haben zu erklären. Ja, das ist zumindest mal in dem Sinne dann erfrischend, dass der Trainer das auch das sagt, was vielleicht der ein oder andere Fan denkt.
Ja, direkt im Anschluss an das Gegentor kam dann auch der erste Wechsel. Dovedan hat den Platz verlassen und Tom Kraus kam. Und ja, so ganz im Gegensatz zur letzten Saison ist der Club eben nach dem Gegentreffer nicht zusammengebrochen, sondern eher im Gegenteil. Man hat ein bisschen so das Gefühl gehabt, als ging da so ein Ruck durch die Mannschaft und dass er das erste Mal eigentlich seit ja, seit den ersten 5 Minuten der ersten Halbzeit sich auch mal wieder ins Spiel zurückkämpfen wollten. Ging dir das auch so?
Ja, das war wie so ein, das Gegentor war wie so ein Weckruf plötzlich. Plötzlich haben sie wieder angefangen, selber mal Fußball zu spielen und den Weg nach vorne zu suchen. Hat dann ja auch durch diese Einzelaktion von Lokemper geklappt. Ist halt nur dann wieder komisch, dass erst ein Gegentor fallen muss, dass die Mannschaft da reagiert und warum es nicht vorher funktioniert. Das scheint irgendwie in dieser Mannschaft zu liegen. Es hatten wir auch in der letzten Saison, hatten wir viele ungleiche Halbzeiten und hatten wir auch immer das Problem, wenn wir in Führung gegangen sind, dann wurde es eher schlechter statt besser. Und ja, das scheint sich jetzt auch in dieser Saison wieder zu spiegeln.
Also in dem Sinne vielleicht doch ein Kopfproblem, dass wir das immer noch nicht umgesetzt kriegen, dass in der Mannschaft doch einiges mehr steckt, aber sie es einfach nicht abrufen kann?
Da bin ich kein Psychologe. Ich bin immer noch der Meinung, dass uns da ein Mittelfeldspieler fehlt, der vielleicht sowas kann, ein Erfahrener. Wir hoffen jetzt wieder auf Geis. Der ist es aber meines Erachtens nicht. Den konnten wir jetzt lange genug beobachten. Uns fehlt da ein Typ Galasek. Weiß nicht, wo man den hernimmt. Das Transferfenster ist ja zu. Aber da muss man sich mal Gedanken machen, wie man dieses Problem löst.
Ja, direkt im Anschluss an das wirklich sehenswerte Tor nach dieser Einzelaktion von Felix Lohkämper, der in meinen Augen übrigens sein bestes Spiel im rot-schwarzen Dress gemacht hat, seitdem er von Magdeburg zum Club gewechselt ist, waren auch noch ein paar Szenen, wo der Club auch locker noch hätte nachlegen können. In der 71. unter anderem ein Fallrückzieher von Valentini vor dem gegnerischen Tor, wo er dann gelb gesehen hat, weil der Fallrückzieher ein bisschen nah am Mann war. Und ich glaube, ein Konter von Schleusner war auch noch mal mit dabei, ne?
Ja, hat uns aber Glück gefehlt, sage ich jetzt mal positiv. Ja, mit dem 3-1 bist du, glaube ich, durch in dem Spiel. Ich glaube, dann ist Darmstadt auch ein bisschen demoralisiert, aber es ist halt nicht gefallen. Und das war halt nach dem Tor von Lohkämper war es halt dann auch wieder so, dass der Club eher wieder, dass es da wieder weniger wurde und Darmstadt wieder das Heft in die Hand genommen hat. Also es war ähnlich wie beim 1-0, als auch beim 2-1. Du machst ein Tor, hast eigentlich Rückenwind und bekommst dann aber zu viel Gegenwind.
Ja, dementsprechend dann auch in der 76. Minute dann der Ausgleich. Eigentlich auch wieder eine ziemlich dämliche Szene, also dämlich in Anführungsstrichen, oder wegen mir können wir auch die Anführungsstriche weglassen, weil für mich sah das Ganze eigentlich schon auch eher so aus, als könntest du so ein Gegentor verhindern an einem guten Tag.
Ja. Ich glaube, Sörensen hatte da Angst vorm Elfmeter, anders kann ich es mir nicht erklären, weil er macht ja gar nichts. Er steht ja einfach bloß da. Und schau zu, wie der Gegner den Ball reinschießt. Also ich glaube, der hätte da zumindest mal versuchen müssen, den Fuß ein bisschen reinzuhalten. Aber ich weiß es nicht, vielleicht hat er wirklich Angst vor dem Foul gehabt. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil es hätte man eigentlich besser verteidigen können.
Also ein Erklärungsversuch wäre noch gewesen, dass sowohl Mühl, der sich ja im Hintergrund dann auch von Melem dann wegorientiert hat, dass sowohl Mühl als auch Sörensen irgendwie wahrscheinlich auch damit gerechnet haben, dass Melem das Ding noch ablegt und auf Dursun zurücklegt.
Kann auch sein, aber der war schon gefährlich im Strafraum. Ich weiß nicht, wer es jetzt genau da noch mit dabei war, aber ich habe mir in der Szene auch gedacht, ja, geh halt hin, mach doch mal was, geh halt hin und dann war schon das Tor gefallen.
Ja, also in der A- und in der B-Klasse, da kommen dann immer als erstes die Schreie von außen, Fuß vor, Fuß vor. Das hätte ich mir in dem Moment dann auch gewünscht, aber ich glaube...
Ja, da nicht mal Fuß vorkam. Also Der hatte auch noch die Beine zusammen, glaube ich, so wie ich das so ein bisschen in Erinnerung hatte. Also es war total komisch so. Ich kann es mir wirklich nur erklären, dass er vielleicht Angst hatte, er würde einen Foul begehen und der Schiedsrichter pfeift 11 Meter an. Oder wie du sagst, sie haben da spekuliert, aber beides ist doof.
Ja, Ende vom Lied war natürlich, Melem nimmt das Ding und schießt an Innenpfosten und da knallt der Ball dann ins Tor. Für mich keine Chance für Martinha, der war ja gut zum platziert. Zuschauen komplett verdammt und war auch gut gemacht von Melem. Es kam dann noch Wechsel, das war noch kurz vorm Tor. Behrens kam für Nürnberger und Adams Reller kam für Schleusener. Nachdem das Publikum ja Lukas Mühl also in ziemlich jeder Szene angefeuert hat, hat man sogar bei Sky dann im Fernsehen gehört, haben sie sich dann irgendwann Adams Reller auch so ein bisschen als Sündenbock mit rausgesucht. Da hast du dann schon die ein oder anderen Pfiffe gehört. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Adams Relak war gestern Abend irgendwie so ein kompletter Fremdkörper im Spiel dann, oder?
Fandest du? Also fand ich jetzt nicht. Also der kam ja für Lohkämper, glaube ich, ne?
Oder? Nee, der kam für Schleusener.
Für Schleusener, ja gut. Ja klar, die Spitze, aber ich finde, dass sowohl Behrens auch als auch Relak eigentlich recht gut in die Partie gefunden haben. Ich meine, Relak hat halt das gemacht, was er sonst auch immer gemacht hat. Und ich finde, er hat es nicht schlechter gemacht als in seinen anderen Spielen davor. Also insgesamt war es vielleicht ein undankbarer Job, in dem Spiel als Stürmer dann eingewechselt zu werden, weil man muss halt auch mal die andere Seite sehen. Die anderen davor haben auch keine Bäume ausgerissen, ne?
Das ist so allgemein ein bisschen das Problem. Zum einen tun wir uns halt im Moment wirklich schwer damit, Chancen zu kreieren. Wir haben sehr, sehr kurze Ballbesitzphasen. An der Stelle möchte ich auch an die Analyse von Flo Zenger auf Clubfans United verweisen. Der hat es schön ein bisschen aufgetriefelt, dass der Club maximal im ganzen Spiel 16 Minuten den Ball hatte. Darmstadt mehr als doppelt so viel. Und da ist es natürlich dann auch schwierig, so gezielten Angriff nach vorne zu bringen. Und ja, fairerweise muss man sagen, Schleusener hat auch nicht wirklich die große Torgefahr ausgestrahlt.
Ja, man muss halt auch mal sehen, was da für Bälle auf die Stürmer kommen. Wir tun uns verdammt schwer, Chancen zu kreieren. Aus dem Mittelfeld kommt trotz Geist fast überhaupt keine Kreativität. Meistens sind es dann lange Bälle oder scharfe Pässe über außen, wo dann Stürmer gegen Abwehrspieler rennt und ja, natürlich verpufft es dann alles irgendwo, ne? Wenn du es nicht schaffst, irgendwie die gegnerische Abwehr mal auseinanderzuziehen oder einen Überraschungsmoment hast mit einem Steilpass irgendwo zwischen den Linien. Das ist ja bei uns nicht der Fall und es ist ja auch nicht überraschend. Wir spielen mit der gleichen Mannschaft, die letzte Saison fast abgestiegen wäre, nur mit einem anderen Trainer. Und da darf man sich jetzt keine Wunder erwarten. Ich glaube, die größte Erkenntnis, die man hat, ist so, dass es jetzt in den letzten 1,5 Jahren nicht unbedingt am Trainer gelegen hat, sondern dass halt auch in der Mannschaft da vielleicht ein Qualitätsproblem ist.
Um das Ganze mal ein bisschen fortzuführen, da würde uns dann wahrscheinlich auch ein gesunder Manuel Schäffler gar nicht so viel weiterhelfen, weil der eben auch gar nicht die Bälle bekommt im Moment, die er dann bräuchte, um die Dinger zu verwandeln.
Jein. Spricht natürlich einiges für dieses Argument. Auf der anderen Seite ist Schäffler halt dann vielleicht doch auch ein anderes Kaliber, ne? Mit der, ich glaube, 19 Tore hat er gemacht letztes Jahr für Wiesbaden. Auf den schaut der Gegner schon ein bisschen anders als auf den Schleusen oder den Lohkämper vielleicht, von denen sie wissen, naja, Lohkämper, 16 Spiele, ein Tor. Schleusener weiß nicht, wie viele Spiele, ein Tor in der Relegation. Also die strahlen jetzt nicht unbedingt die massive Torgefahr für den Gegner aus. Und das ist sicherlich auch bei der gegnerischen Mannschaft dann ein Ding, das man in der Vorbesprechung hat und sagt, naja, passt auf, in der Abwehr können wir ein bisschen mehr Risiko gehen, weil da kommt jetzt nicht die geballte Offensive auf uns zu. Und wenn du da vielleicht einen Scheffler oder vielleicht dann noch einen Misichan auf der Seite hast, dann kannst du vielleicht doch ein bisschen mehr Wucht nach vorne kreieren.
Ja, ein bisschen Wucht hat Darmstadt dann nochmal in der Nachspielzeit nach vorne gebracht. Eingeleitet wurde das Ganze durch ein bisschen dummes Foul von Hack an Hermann. Dann trat ausgerechnet Kempe zum Freistoß an, macht wirklich einen exzellenten Freistoß und Rapp läuft von hinten an und köpft dann wuchtig und für meine Begriffe auch unhaltbar zum Siegtreffer dann in den Kasten rein.
Ja, dummes Foul. Also ich habe mir das, als das Foul begangen wurde und der Schiedsrichter pfeift da Freistoß, wusste ich, oh jetzt, das sind diese typischen Freistöße in der Nachspielzeit aus dem Halbfeld, die du eigentlich nicht haben willst, weil du weißt, es ist gleich abgepfiffen vom Gegner, wenn alle Spieler in deinem Strafraum sein oder zumindest 9 von 11 und es wird nochmal brandgefährlich und ja, die Flanke war erste Sahne, der Kopfball war erste Sahne, das muss man halt auch mal neidlos anerkennen, das war, weiß nicht, ob es wirklich so schlecht verteidigt war, es war halt auch verdammt gut gemacht.
Also ich gehe jetzt mal so weit, der dritte Treffer, der war einfach genauso exzellent gemacht wie unser 1:0, da war ja überhaupt nicht viel Chance da, dass ein Innenverteidiger oder ein anderer Abwehrspieler da noch hätte eingreifen können. Man muss eben einfach konstatieren, dass Kempe die Dinger schon wirklich exzellenter reinbringt. Ja, und Rapp hat das Ding halt nochmal wirklich exakt auf den Schädel bekommen und dann war das drin. Ja, bitter. Sehr bitter.
In so einem Spiel musst du dann halt auch wirklich, wenn du es schon nicht schaffst, den Sieg mitzunehmen, dann musst du dann den Punkt mitnehmen und ja, das ist dann wirklich bitter.
Ja, wir sind dann gleich zurück mit einem kleinen Fazit und besprechen, ob die Heimniederlage jetzt nun unglücklich, verdient oder irgendwie doch beides war. Gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist weiterhin Stefan Helmer von Clubfans United. Statt der Tabellenführung beendet der 1. FC Nürnberg den dritten Spieltag auf Rang 11 der Tabelle. Stefan, wie ist denn dein Eindruck? Hat man das Spiel jetzt unglücklich oder gar unverdient verloren? Oder war Darmstadt an diesem Abend einfach deutlich stärker und hat diese 3 Punkte wirklich verdient gehabt?
Eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Ne? Wie ich jetzt schon vorhin gesagt habe, eigentlich muss man da so clever sein und den Punkt mitnehmen, auch wenn man an dem Tag vielleicht der Schlechtere war. Umgekehrt kann man auch sagen, auch wenn die Abwehr viel kritisiert wurde nach dem Spiel, fand ich, haben wir es eigentlich für die Stärke des Gegners eigentlich doch bis auf 3 Ausnahmesituationen recht gut verteidigt. Wir haben nicht viel zugelassen von Darmstadt. Die waren zwar immer gefährlich, aber nicht so, dass sie jetzt eine 100%ige nach der anderen da rausgespielt hätten. Und ja, der Sieg für Darmstadt geht in Ordnung. Da brauchen wir nicht drüber schreiten. Die waren an dem Abend über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft. Dennoch musst du eigentlich so clever sein und da dir mindestens einen Punkt sichern.
Ja, was waren denn für dich die Gründe, dass Darmstadt wirklich so über die ja eigentlich fast gesamte Spielzeit das Spielgeschehen so dominiert hat? Waren es die besseren Einzelspieler? Sind sie besser eingespielt als Team? Ich persönlich, das habe ich vorhin ja schon gesagt, hatte so den Eindruck, dass die Abstände zwischen den einzelnen Linien beim Club nicht so gepasst haben und dadurch kam Darmstadt eben auch zu sehr, sehr vielen Abschlüssen, gerade insbesondere dann aus dem Strafraum heraus.
Ja, uns fehlt vor allem die Entlastung halt eben. Wir schaffen es nicht, den Gegner da mal aus so einer Phase rauszureißen und selber unter Druck zu setzen und selber mal in die Defensivarbeit zu zwingen. Das war ja überhaupt nicht der Fall. Wir haben die Bälle rausgeschlagen und Darmstadt hat sie wieder aufgenommen und hat über Ballbesitz und Pässe dann den nächsten Angriff versucht. Und so ging es eigentlich in der meisten Zeit des Spiels. Und da sind wir wieder bei einem Denker und einem Lenker, den wir eigentlich bräuchten, oder einen Kommandeur auf dem Platz, der dann auch mal den einen oder anderen Spieler mal zusammenstaucht und mal so ein bisschen den Takt vorgibt, so ein Taktgeber. Das fehlt uns total. Der hat uns in der letzten Saison gefehlt. Den haben wir jetzt diese Saison auch nicht bekommen. Und ja, vor diesem Problem stehen wir dann immer. Wir schaffen es dann halt nicht, den Gegner mal den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja, das sind wir schon beim entsprechenden Thema. Entgegen aller Erwartungen ist Robin Hack, der im Übrigen wegen einer Gehirnerschütterung die U21-Länderspiele verpasst, auch jetzt nach Ablauf der Transferperiode noch immer Spieler des 1. FC Nürnberg. Die einzige Veränderung im Kader ergab sich durch eine Leihe von Lukas Schleimer, der nun bis zum Ende der Saison für den 1. FC Saarbrücken das Trikot in der 3. Liga überstreifen wird, um ein bisschen Spielpraxis da zu sammeln. Du hast schon ein bisschen gesagt, du hättest dir vielleicht auch noch so einen Mittelfelddenker und Lenker gewünscht. Hättest du ansonsten auch noch irgendwie ein bisschen Bewegung im Kader dir gewünscht? Weil dem Vernehmen nach hätte man sich ja von Vereinsseiten, zumindest von Kevin Goden und Simon Rein, ganz gern getrennt.
Vielleicht hat man das auch versucht. Und es gab keine Angebote, oder die Angebote waren so schlecht. Ich glaube schon, dass man versucht hat, den Kader zu verkleinern, weil dass der Kader zu groß ist, das sieht jeder. Ja, hat halt nicht geklappt. Ist dann vielleicht auch nicht das Beste für die Kabine, wenn du so einen großen Kader hast. Ist, glaube ich, besser, wenn da ein bisschen weniger Unzufriedenheit dann drin ist. Ja, schwierig. Ich glaube schon, dass sie versucht haben, die zumindest dann nochmal zu verleihen oder zu verkaufen, aber anscheinend waren nicht genügend Angebote vorgelegen.
Ja, und auf Zugangsseite muss man natürlich sagen, wir waren die letzten Jahre schon nicht so die Top-Adresse für potenzielle Neuzugänge. Ist man halt jetzt als gerade so in der 2. Liga gebliebener Verein dann auch nicht, dass man für irgendwelche, ja, ich möchte mal sagen, schon größeren Namen oder so irgendwie interessant ist.
Ja, dem müssen wir uns auch mal stellen und das muss auch mal jeden in dem Kopf. Ich versuche das ja, das schon oft versucht zu erklären, dass unser Anspruch und Wirklichkeit, das driftet halt im Umfeld und Fans immer noch weit auseinander. Also auch die Journalie, da muss ich auch als Clubfans United uns ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also der Tenor war ja nach dem Spiel gestern ja keine Tabellenführung, sondern nur Mittelfeldplatz. Und dieses, dass man schon so oft, auch bei Nordbayern hat es man gelesen, dann ja so eigentlich wären wir ja, wenn wir jetzt da gewonnen hätten, wären wir jetzt ja eigentlich Tabellenführer. Und dann, ne? So, das ist so ein bisschen diese Denkweise und die müssen wir mal schleunigst rauskicken. Von daher ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir das Spiel verloren haben und jetzt nur Zehnter sind und eigentlich auch verdient Zehnter sind. Und ich glaube, wenn wir das Spiel jetzt glücklich gewonnen hätten, wäre am Ende dann in 2 Wochen nicht hängen geblieben, dass wir eigentlich die schlechtere Mannschaft gewesen sind, sondern da stehen wir dann in 2 Wochen und sagen, hey, wir sind doch Tabellenführer. Das ist so schwierig aus den Köpfen zu bekommen.
Ja, wie du schon sagst, da müssen wir uns, glaube ich, alle immer so ein bisschen an die eigene Nase fassen.
Ich ertappe mich auch dabei, dass ich nach dem 2-1 die Kicker-App aufmache und die Live-Tabelle ansehe und denke mir, hups, wir sind ja Tabellenführer, ach, das ist ja schön. Und dann denkst du ja schon, ja, hoffentlich gewinnen wir das und dann steht da eine 1 vor deinem Vereinsnamen in der Tabelle. Aber ja, das muss man sich halt irgendwie ein bisschen abgewöhnen, weil
die Realität ist halt ganz einfach eine andere.
Der Frust wird dann am Ende viel zu groß und die Stimmung wird dann viel zu schlecht und dann kommt wieder die Herbstdepression.
Ja, die haben wir ja die letzten Jahre kein einziges Mal ausgelassen. Schauen wir mal, wie sie dieses Jahr endet. Ein Ganz anderes Thema müssen wir leider Gottes auch noch ansprechen, denn der erste FC Nürnberg, genauer gesagt ein Teil seiner Anhänger, wurde in den letzten Tagen in die Nähe von Neonazis und rechtsradikalen Organisationen und deren vernetzten Gruppierungen gebracht. Auslöser war ein Banner, das jemand aus der Fanszene am Zaun des Max-Morlock-Stadions angebracht hatte, in welchem im Namen der Nordkurve der Tod eines führenden Neonazis betrauert wird. Dazu hatte die Rot-Schwarze Hilfe auch noch ein Kondolenzbuch im Internet veröffentlicht, welches zwischenzeitlich aber wieder verschwunden ist. Stefan, wie stehst denn du dazu, wenn ja ein auch noch so kleiner Teil im Namen der gesamten Nordkurve einen Neonazi öffentlich betrauert?
Ja, schwierig. Also ich muss da zu sagen, ich habe wenig jetzt darüber gelesen, ich habe das natürlich alles mitbekommen. Ich, wenn den Banner gesehen hätte, ich hätte nichts damit gewusst anzufangen, weil ich den Namen nicht geläufig, ich weiß nicht, wer das ist, wer dieser Spitzname ist und dass er in der Neo-Nazi-Szene war. Ich glaube, so ging es auch vielen, vielleicht auch vielen beim ersten FC Nürnberg, ich weiß es nicht, scheint auch relativ spät erst jemandem aufgefallen zu sein, weil, wie ich gehört habe, hing ja der Banner sogar ein bisschen länger schon. Ja, das mit der rot-schwarzen Hilfe, das da auch noch auftaucht, ist natürlich dann extrem schwierig zu rechtfertigen. Da vermute ich aber auch, dass es da so war, dass man da nicht genau hingeguckt hat und vielleicht auch unwissend war. Und nur so kann ich mir das erklären. Ein bisschen schade ist, dass von den Ultras dazu kein Statement kommt, die ja unter anderem den Julius-Hirsch-Preis bekommen haben. Und da passt so ein Banner in der Kurve dann halt überhaupt nicht rein.
Ja, es hat halt alles so ein leichtes Geschmäckle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Name des Verstorbenen, der hat mir auch nichts gesagt. Den hätte ich auch nicht irgendwie in Verbindung mit irgendwelchen rechtsradikalen Organisationen gebracht. Andererseits muss er doch vielen Leuten, die da so ein bisschen Kontakte hin haben oder einfach auch mehr Einblick als ich jetzt zum Beispiel, ja, geläufig gewesen sein. Und dass da halt dann diese ganze Nummer kommt, wirft halt auch irgendwie ja ein bisschen blödes Licht auf die gesamte Fanszene, habe ich so den Eindruck.
Ja, ja. Vor allem auf die Fanszene. Auch natürlich ein schlechtes Bild dann auf dem ersten FC Nürnberg, weil man es halt erst zu spät erkannt hat. Aber da muss ich zur Verteidigung des Vereins sagen, dass mir der Name auch nichts gesagt hat. Und vielleicht bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen über diese Szene Bescheid wissen, um solche Namen zu kennen, um dann auch so einen Banner zu erkennen und das Problem mit diesem Banner zu erkennen. Ja, ich weiß nicht, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass der irgendwie länger gehangen ist als nur bei dem Sandhausen-Spiel.
Ja, also ich, so viel ich mitbekommen habe, musste er irgendwie schon vorher am Zaun vom Max-Morlock-Stadion gehangen haben, aber so hundertprozentig bin ich da.
Da ist es anscheinend auch niemandem drin aufgefallen.
Ja. Das Ganze möchte ich hier jetzt allerdings nochmal zum Anlass nehmen, dass auch wir von Total Beklubbt uns ganz klar und deutlich mal positionieren. Wir verurteilen jegliche Äußerung menschenverachtender Gesinnung, jegliche Form von Diskriminierung oder Ausgrenzung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Nationalität, Hautfarbe, Glauben, sozialer Stellung, sexueller Orientierung oder Behinderung. Und ganz besonders verurteilen auch wir hier jegliche Form von Rechtsextremismus und fordern nur eins: Nazis raus aus den Stadien, denn dieses Gedankengut hat keinen Platz, weder in irgendeinem Stadion hier in diesem Land noch in der Gesellschaft. So, nach diesem Statement ist es jetzt etwas schwer, so den Übergang zu finden und den Bogen zur Länderspielpause ein bisschen zu spannen. Stefan, denkst du, dass die Mannschaft jetzt die anstehende Länderspielpause nutzen kann und dann vielleicht mit den genesenen Spielern wie Köpke und vor allem Schäffler dann ja so ein bisschen einen positiven Turnaround finden kann und wieder einigermaßen ins Spielgeschehen dann kommt?
Ja, es ist, glaube ich, gut, dass man jetzt mal 2 Wochen Zeit hat, das alles ein bisschen aufzuarbeiten. Es kommt ja auch dann ein Gegner, oder wir fahren zu einem Gegner, den wir auch sicherlich schlagen können, nicht müssen, aber den wir sicherlich schlagen können. Und ich hoffe, dass dann Scheffler endlich fit ist. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht ein Comeback von Bisichan sehen. Da wird es auch überraschend sein, wie er diese lange Verletzungsphase überstanden hat. Sicherlich ein Spieler, wenn er so in der Form ist, die er in der ersten Liga hatte mit seinem Tempo und mit seiner Technik, ist er bestimmt in der zweiten Liga auch eine Waffe. Und ja, ich hoffe, dass wir mehr Wucht vor dem Tor entwickeln als zuletzt gegen Darmstadt in St. Pauli.
Ja, du hast es angesprochen. Der nächste Gegner ist am 19. Oktober der FC St. Pauli. Es ist dann auch wieder dieses Topspiel am Montagabend. Und am Millerntor kommt es dann zu einem Wiedersehen mit Guido Burgstaller, den der FC St. Pauli von Schalke verpflichtet hat.
Hätte ich auch gerne genommen.
Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also so der Fußballromantiker in mir, der sagt, klar, Guido hat damals wirklich auch den Unterschied ausgemacht. Aber wenn man sich dann halt anguckt, in der ganzen letzten Saison keinen einzigen Treffer für Schalke. Und ich glaube, da braucht es schon noch einiges, bis der wieder so ins Laufen kommt. Ich hoffe, dass das nicht ausgerechnet jetzt dann im nächsten Spiel gegen uns ist. Was erwartest du dir denn für ein Spiel?
Ein enges Spiel. Ich glaube, wir sind, wie man jetzt auch aus den 3 Spielen gesehen hat, jetzt nicht eine Mannschaft, die über 90 Minuten das Spiel macht. Von daher, in dieser zweiten Liga wird es bei uns in jedem Spiel eng zugehen und wir müssen um jeden Ball kämpfen. Ich hoffe, dass wir das annehmen, vor allem, dass wir auswärts da auch wieder die Zweikämpfe richtig annehmen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr sehen von der Spielphilosophie von Klaus. Und ich hoffe natürlich auf den Auswärtssieg.
Ja, Flutlichtspiel am Millerntor ist ja auch immer ganz was Besonderes. Ich muss sagen, ich freue mich da auf das Spiel. Aber zu guter Letzt will ich dich natürlich heute Abend hier auch nicht aus dem Podcast lassen, ohne dass ich dir einen Tipp aus den Rippen locke.
Ich tippe ein knappes 1:0 für uns.
Würde ich also auch nehmen.
Und wir zittern bis zum Schluss.
Ja, ohne geht's, glaube ich, in dieser Saison nicht. Also ich persönlich denke und hoffe, dass Robert Klaus die Fehler gegen Darmstadt genauestens analysieren wird und dass die Mannschaft an die Spiele davor ein bisschen anknüpfen kann und ein bisschen kompakter auftreten wird. Allerdings glaube ich nicht, dass wir auswärts ohne Gegentor bleiben und unsere Serie mit Nicht-Siegen bei Gegentoren dann fortführen, und bin mal etwas pessimistischer und tippe ausnahmsweise mal auf ein 2:2. Ja, wir von Total Beklubbt werden die Länderspielunterbrechung auch ein bisschen nutzen, eine kleine Pause machen mit ein bisschen Urlaub. Übernächste Woche sind wir dann wieder für euch da und werden dann voraussichtlich am Mittwoch die neue Folge aufnehmen. Thema ist dann neben der Partie gegen den FC St. Pauli auch die virtuelle Mitgliederversammlung samt der dann aller Voraussicht nach oder ganz sicher neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Da sind wir jetzt heute mal noch nicht so ganz drauf eingegangen, aber ich glaube, das werden wir dann in der nächsten Folge dann ein bisschen mit aufnehmen. Bis dahin verweise ich natürlich sehr gerne auf unseren Kooperationspartner clubfansunited.de. Dort bekommt ihr alle Neuigkeiten zum 1. FC Nürnberg. Ihr dürft Total Beklubbt selbstverständlich gerne bei iTunes oder direkt im Podcatcher eurer Wahl abonnieren und uns eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Und wie immer freuen wir uns natürlich über jedes Like und jeden Kommentar bei Twitter oder Facebook. Ich danke natürlich meinem heutigen Gast, Stefan Helmer von Clubfans United. Vielen Dank, Stefan.
Gerne, gerne.
Und damit sage ich Tschüss, wünsche euch eine wunderschöne Länderspielunterbrechungswoche. Bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.